Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier in Steinbrücken zu sein. Wie die Jule schon gesagt hat, ich bin Student der Theologischen Hochschule in Eversbach und wie man es vielleicht hört, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, gebürtig komme ich aus Winnenden. Ich bin verheiratet mit Helena seit anderthalb Jahren und vor meinem Studium der Theologie, da habe ich als Heizungsbauer gearbeitet, habe 4 Jahre als Heizungsbauer gearbeitet, bis Gott mich hier in das Studium der Theologie berufen hat, über einen Weg über Spanien. Das ist eine andere Liebe von mir. Nach der Jesus-Nachfolge kommt die Liebe zu Spanien. Ich liebe die spanische Sprache, die spanische Kultur. Ich war bei Cambio, das ist die Jüngerschaftsschule der Allianzmission. Und über diesen Weg bin ich nach Eversbach gekommen. Genau. Zu Beginn meiner Predigt möchte ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sind. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich lade dich genau dahin ein, dass du das Zentrum hier und jetzt bist, in unserem Leben, in diesem Raum, und dass du heute zu uns sprichst. Öffne die Ohren, öffne die Herzen jedes Einzelnen, der heute hier ist, damit er eine Veränderung in sich durch dich sehen kann, wahrnehmen kann. Dafür bete ich und so statte mich jetzt aus mit allem, was ich benötige, um dein Wort jetzt hier zu verkünden. Amen. Was ich ganz vergessen habe, ich wünsche euch eigentlich auch noch ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich jetzt noch so sagen kann. Es ist schon 12. Januar. Ich sehe Nicken in den Gesichtern. Das freut mich, das kann man noch sagen. Was mit dem neuen Jahr auch so verbunden ist, sind ja auch immer Neujahrsvorsätze. Ich weiß gar nicht, ob du Neujahrsvorsätze hast, ob du dir in diesem Jahr irgendwelche Vorsätze gemacht hast, um die in diesem Jahr umzusetzen. Das finde ich gut. Das finde ich einfach mal gut, weil das heißt, du hast was erkannt in deinem Leben, was gerade irgendwie nicht so gut läuft, was irgendwie verändert werden muss. Du hast gesehen, dass irgendwas, was so gerade so stattgefunden hat in deinem alten Jahr, in diesem Jahr so nicht mehr weitergehen kann. Ich weiß nicht, welche Neujahrsvorsätze du dir gemacht hast. Ich habe mal gegoogelt und festgestellt, wir Deutsche haben das als die meisten Neujahrsvorsätze. Das Rauchen aufgeben, abnehmen wollen, mehr Zeit für sich nehmen, sich gesünder ernähren, weniger Alkohol trinken, mehr Sport machen, sparsamer sein, mehr Geld haben, weniger Bildschirmzeit, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, den Stress zu reduzieren. Vielleicht kannst du dich in dem einen oder anderen wiederentdecken, vielleicht ist da dein Neujahrsvorsatz auch drin vorhanden. Ich finde es gut, weil irgendwie zeigt es, man hat dadurch einen gesünderen Lebensstil, hat vielleicht mehr Geld zur Verfügung, mehr Zeit zur Verfügung. Und ich habe mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man diese Ziele erreicht hat? Ist man dann glücklicher? Hat man dann mehr Freude am Leben? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe es spannend ebenso gefunden, zu beobachten, dass das Statistische Bundesamt in Deutschland gesagt hat, dass 39% der Deutschen ihren Neujahrsvorsatz nicht länger mit ins neue Jahr nehmen als Ende Januar. Das heißt, 12. Januar haben wir haben noch ein paar Tage Zeit und dann fast die Hälfte, 39%, schafft es gar nicht. Ich glaube, wir als Jesus-Nachfolger, wir brauchen in erster Linie keine guten Neujahrsvorsätze, sondern die Bereitschaft, die Voraussetzung, sich von Gott verändern zu lassen in unserer Jesus-Nachfolge. Und deswegen ist mein heutiges Predigtthema Veränderung, aber wie? Zu Beginn, was ist Nachfolge? Nachfolge beginnt mit dem Ruf, den Jesus Christus einmal ausgesprochen hat, komm und folg mir nach. Nachgefolgt sind die ersten Jünger, Simon, Petrus, Andreas, Jakobus und so weiter und so fort. Ihr kennt die Leute vielleicht. Und sie sind ihm nachgefolgt, Jesus Schritt für Schritt hinterher. Jesus hinterher. Bei ihm in die Lehre gegangen. Ich habe eine Lehre als Heizungsbauer gemacht. Da haben wir 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag gearbeitet. Und dann war ich froh, wenn endlich Feierabend war. War froh, wenn Samstag und Sonntag Wochenende war, ich keinen Notdienst hatte. Aber diese Lehre, in die man bei Jesus geht, das war ein Fulltime-Job. Es war ein 24-7 Fulltime-Job. Man hat sein ganzes Leben hingegeben mit einem Ziel. Irgendwann so in seinem Leben automatisch zu wissen, eben das, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Um automatisiert, um ganz instinktiv zu handeln, was würde Jesus tun? Das automatisch zu wissen in seinem Leben. Und da hat man seine ganze Zeit hineingegeben, um Schritt für Schritt Jesus hinterherzugehen, um von ihm zu lernen. Ganz automatisch zu wissen, was würde eigentlich Jesus tun in der Situation, wenn er ich heute wäre. Was würde Jesus tun? Und das zu können, da benötigen wir doch einen Willen. Einen Willen in der Ausbildung, in der wir stecken, weiter zu wachsen. Ich glaube, keiner, der eine Ausbildung beginnt, möchte irgendwie dort stehen bleiben, an dem Punkt, der er gerade ist. Als ich meine Ausbildung begonnen habe, habe ich Stück für Stück gelernt und Stück für Stück bin ich gewachsen. Auch jetzt im Studium, ich habe nicht das Ziel, an dem Punkt stehen zu bleiben, wo ich gerade bin, sondern ich will immer wieder weiter wachsen. Da habe ich einen Willen entwickelt. Und so auch in der Jesus-Nachfolge. Wir haben einen Willen, weiter zu wachsen. Und ich würde dir ans Herz legen, dass du einen Willen hast, weiter zu wachsen in deiner Jesus-Nachfolge. Und ich möchte euch mal erklären, wie man im Willen wachsen kann, anhand von einem Beispiel, das mir diese Woche im Studium begegnet ist, von einem Philosoph, der ist Harry Frankfurt, und der definiert den Willen so. Nehmen wir mal das Beispiel, mehr Obst zu essen. Er sagt, es gibt 2 Arten von Wünschen. Der erste Wunsch, erste Ordnung, sind spontane Impulse, die man hat, zum Beispiel mehr Obst und Gemüse zu essen, wenn man nicht mehr möchte, mehr Schokolade zu essen. Der zweite Wunsch ist ein reflektierter Wunsch, zweiter Ordnung. Das heißt, ich möchte wollen, mehr Obst und Gemüse zu essen, und ich möchte nicht mehr wollen, dass ich Schokolade esse im Vergleich, weil ich für mich reflektiert habe und erkannt habe, dass es gesünder ist, mehr Obst und Gemüse zu essen. Und ihr merkt, immer wieder im Leben kommt ja dieser kurze Impuls, Schokolade zu essen. Und in dem Moment, sagt Frankfurt, wäre es doch gut zu reflektieren und sich kurz zu überlegen, es macht mehr Sinn, Obst und Gemüse zu essen, weil das ja eben gesünder ist als die Schokolade. Und er sagt, wenn man eben nicht es schafft, zum Obst und zu Gemüse zu greifen, stattdessen zur Schokolade, mangelt es einem an Freiheit. Das heißt, dass man Willen braucht, um in Freiheit zu leben. So Harry Frankfurt. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe von uns als Jesus-Nachfolger ist, einen Willen auszuüben, um nach dem Vorbild Jesus zu leben. Und dabei kann es helfen, eine reflektierte Entscheidung zu treffen, um in dieser Nachfolge zu wachsen. Um einen Willen auszuüben, um in dieser Nachfolge zu wachsen. Das Problem ganz oft ist aber, dass der Wille, glaube ich, wie eine Art Muskel ist. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen oder für uns Sport machen, ist es so zum Beispiel beim Kniebeugen machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann so nach unten geht und immer weiter, irgendwann macht der Muskel zu und merkt, der Muskel ist begrenzt. Und ich glaube, dass auch der Wille irgendwie so begrenzt ist, dass man irgendwann gar nicht mehr automatisiert will und zum Beispiel automatisch den Impuls hat, zu dieser Schokolade zu greifen. Und ich glaube, in der Jesus-Nachfolge brauchen wir jemanden, der uns antreibt, der einen Zugang hat, der uns unterstützt. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Unterstützung, die uns unterstützen kann, den Willen in der Jesus-Nachfolge weiter voranzutreiben. Und ich glaube, wir brauchen mit diesem Heiligen Geist eine Partnerschaft. Nachfolge ist es, eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Um in der Nachfolge willentlich zu wachsen, brauchen wir eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Als ich das für mich so erkannt habe, dass das abhängig allein von mir ist, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, ich will das tun, ich will das tun, um in dieser Nachfolge Jesu Christi zu wachsen, da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt. Das war für mich ein Game Changer. Warum? Weil ich wusste, es gibt einen Teil, der vom Heiligen Geist abhängig ist und es gibt einen Teil, der von mir abhängig ist. Ich habe verstanden, dass ich Voraussetzungen dafür schaffen muss, dass der Heilige Geist in mir und durch mir wirken kann, damit ich meinen Willen in der Nachfolge wachsen kann. Das ist eine Partnerschaft. Das ist wie, wenn ich meine Frau nur ich lieben würde, nur ich für sie kochen würde, nur ich für sie kochen und putzen würde, nur ich das machen würde und das machen würde und von ihr gar nichts käme. Das wäre irgendwie komisch, das wäre irgendwie toxisch, das wäre irgendwie ein bisschen krank. Ich glaube, keiner von uns will Partnerschaft so irgendwie leben, sondern es ist immer, dass jeder seinen Teil hinzugibt, damit es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, dass man in der Partnerschaft vorankommt. Gott möchte, dass du wächst und dass du reifst, dass du Verantwortung übernimmst in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, aber trotzdem Gott Chef lassen bleibst. Dass Gott trotzdem Gott der Chef bleibt. Und dazu möchten wir uns heute den Bibeltext anschauen aus dem 2. Korintherbrief. Aber um vor dem 2. Korintherbrief für uns widmen, möchte ich mit euch noch was aus dem 2. Buch Mose lesen. Das ist ein 2. Buch Mose, der eben darauf basiert, was im 2. Korintherbrief steht. Es ist, als Mose vom Berg Sinai hinabstieg, hatte er die 2 Tafeln mit dem Gebot in der Hand. Von seinem Gesicht gingen Strahlen aus, weil er mit Gott geredet hatte. Das wusste Mose aber nicht. Doch Aaron und alle Israeliten sahen es. Sie fürchten sich, in seine Nähe zu kommen. Aber Mose rief sie herbei. Aaron und alle Männer, die die Gemeinde vorstanden, wandten sich Mose wieder zu. Und er redete zu ihnen. Später kamen auch alle Israeliten herbei. Mose gebot ihnen alles, was der Herr ihm auf dem Berg Sinai gesagt hatte. Sobald Mose nicht mehr mit ihnen redete, legte er die Priestermaske vor sein Gesicht, oder auch Schleier könnte man sagen. Immer wenn Mose in das Zelt ging und um mit den Herren zu reden, legte er die Maske ab. Und als er herauskam, verkündete er den Israeliten, was Gott geboten hatte. Wenn er die Israeliten die Strahlen sahen, die von dem Gesicht des Mose ausging, legte er die Maske vor sein Gesicht. Wenn er in das Zelt ging, um mit Gott zu reden, legte er sie wieder ab. Genau, wenn Mose zu Gott kam oder in das Zelt oder in die Stiftshütte ging, musste er den Schleier abnehmen, um Gott zu begegnen. Und dann strahlte er so vor der Herrlichkeit des Herrn, die Normalfall eigentlich das Auge so nicht ertragen konnte. In dem Fall, Mose konnte das ertragen. Und dann, weil die anderen das aber so nicht ertragen konnten, musste er den Schleier wieder annehmen. Ich glaube, das müssen wir so verstehen. Nehmt es mal so mit, wenn wir jetzt gemeinsam zum 2. Korintherbrief gehen, zum Kapitel 3, die Verse 15 bis 18. Ja, bis heute liegt ein Schleier über ihrem Herzen, wenn aus der Schrift des Mose vorgelesen wird. Aber sobald die Israeliten sich dem Herrn zuwendeten, wird der Schleier weggenommen. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle haben die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Amen. Paulus, der spricht hier in Lichtblick zwischen alten und neuen Bund. Der alte Bund, den Gott stellvertretend mit seinem Volk Israel geschlossen hat, wurde durch Jesus Christus im neuen Bund erfüllt. Das heißt aber nicht, dass der alte Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat, verworfen worden ist. Das wird hier nicht verkündet. Der alte Bund, den Mose mit Gott geschlossen hat, bleibt so lang gültig für die Israeliten, bis sie den neuen Bund, Jesus, den Messias, für sich angenommen haben. Und es heißt, dass alle Juden, die Mose bzw. die Tora lesen, einen Schleier auf ihnen liegt. Einen Schleier, der eben das verdeckt, was im Gesetz steht. Und das verdeckt, dass sie einen Befreier benötigen. Jemand benötigen, der sie befreit vor dem Gesetz der Tora, den sie eigentlich nicht halten können. Der Schleier, der steht nämlich hier auch als ein Symbol für die Sünde. Die Sünde verdeckt die Erkenntnis des Gesetzes. Weil das Gesetz sollte eigentlich dazu dienen, dass sie in Gemeinschaft mit Gott lebten. Das haben das Volk Israel nicht getan. Sie haben nicht in Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und daher hat Gott seinen Befreier geschickt. Er hat Jesus Christus, seinen Sohn, geschickt und hat die Menschen befreit vor dem Gesetz und hat sie in den neuen Bund eingebettet. Und in dem neuen Bund hat er mit ihnen geschlossen, damit Israel wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Das ist der neue Bund, an den auch uns zur Verfügung steht, den auch erst Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat und später mit der ganzen Welt und danach gleichzeitig mit der ganzen Welt, an den wir auch gedenken, wenn wir heute gemeinsam Abendmahl feiern. Dieser neue Bund tritt in Kraft. Dieser neue Bund tritt auch für diejenigen in Kraft, die an Jesus Christus glauben, denen sich Jesus offenbart hat. Und dieser Prozess der Offenbarung, der beschreibt das Heilige Geist, der Heilige Geist, der befördert den. Der Heilige Geist befördert uns in die Gemeinschaft mit Gott, damit wir mit Gott in Gemeinschaft leben können. Der Heilige Geist bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott, in diese Herrlichkeit des Herrn. Der Heilige Geist nimmt uns den Schleier weg, nimmt uns durch die Sünden werden uns weggenommen von Jesus Christus, der am Kreuz stirbt, damit wir in Freiheit leben können, weil wir angenommen haben den Befreier Jesus Christus. Und dadurch können wir in Freiheit leben, in Freiheit leben. Und jeder von uns, der Jesus nachfolgt, hat den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der ermöglicht, wie schon gesagt, in die Herrlichkeit des Herrn zu treten. Ermöglicht, dass wir verwandelt werden, wieder in Gottes Ebenbild. Diese Ebenbildlichkeit, die Gott von Anfang an für uns gedacht hat, wurde durch den Fall der Sünde zerstört. Und damit wir wieder zurückkommen in diese Ebenbildlichkeit, um Gott, um Jesus wieder ähnlicher zu werden, dazu befördert uns der Heilige Geist. Der Bibeltext sagt uns, dass wir verwandelt werden in ein Spiegelbild, in das wir widerspiegeln, dass wir Gott widerspiegeln, immer weiter widerspiegeln. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht. Den Spiegel aus meinem Flur. Und wenn ihr, was seht ihr jetzt? Ihr seht mich. Ihr seht mich reflektiert in dem Bild des Spiegels. Aber immer mehr durch den Heiligen Geist werde ich verwandelt in diese Ebenbildlichkeit Gottes. Ihr seht mich in einem Ebenbild Gottes. Gott verwandelt mich zurück durch Jesus Christus, durch diese Annahme, die wir getan haben. Und so wie Mose das Angesicht des Herrn wiedergespiegelt haben, so können wir als Jesus-Nachfolger die Herrlichkeit Jesu nachspiegeln. Die Herrlichkeit widerspiegeln, das Ebenbild, das zerstört war, in das wir wieder zurückkommen, spiegeln wir in dieser Welt wieder. Und darin dürfen wir wachsen, dass wir immer mehr wieder zu diesem Ebenbild Gottes werden, zu diesem Ebenbild, das Gott uns für uns vorgesehen hat. Und das ist ein Prozess. Weil das Wort, das hier für Veränderung im Griechischen steht, heißt Metamorpho. Und Metamorpho klingt dir vielleicht bekannt, Weil ist ein Wort, das du vielleicht aus dem Biologieunterricht kennst, von deiner Schulzeit, von der Metamorphose. Und es beschreibt ja den Prozess, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Und es ist ein Prozess, der langsam geht, aber das auch eine radikale, vollständige Erneuerung der Raupe zu einem Schmetterling ist. Das ist eine Identitätsveränderung. Und so ist auch, dass wir, wenn wir zu diesem Ebenbild Gott von dem Heiligen Geist verändert werden, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir Gottes Kinder die Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde widerspiegeln. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann seht ihr zwar mich, aber nur durch ein Bild, durch das Spiegelbild. Das heißt, so spiegel ich Christus in dieser Welt wider. Wenn ihr mich seht, spiegelt sich Christus wider. Wenn du dich anschaust in deiner Jesu-Nachfolge, in diesem Spiegel, dann spiegelt sich Christus wider. Und ein kanadisch-amerikanischer Pastor, Gordon Fee, der hat gesagt, durch Christus und durch den Heiligen Geist werden wir verwandelt, sodass wir die Gestalt annehmen, die uns von Anfang an zugedacht war. Gottes Ebenbildlichkeit. Dass wir durch den Heiligen Geist nicht nur Gott kennenlernen, sondern auch in seiner Gegenwart so leben, dass wir ständig nach Gottes Ebenbild erneuert werden. Diese Veränderung durch den Heiligen Geist passiert auf zwei verschiedene Arten. Einerseits kann es relativ schnell gehen, so wie wir das von Paulus kennen, als er nach Damaskus reinging und einer der größten Christenverfolger war, Jesus begegnet ist, der Heilige Geist ihm offenbart hat, wer Jesus ist und dass er ihn benötigt als den Befreier. Dadurch wurde Paulus als derjenige, der die meisten Briefe geschrieben hat, als derjenige, der das Evangelium primär verkündet hat. Es waren auch noch andere. Oder wenn wir heute Menschen die Hand auflegen, für sie beten, für Heilung beten und die Heilung schnell passiert. Das sind schnelle Veränderungen. Das kann passieren, das traue ich Gott zu, das trauen wir als Jesus-Nachfolger Gott zu. Bei Gott ist nichts unmöglich. Doch oftmals ist es so, dass die Veränderungsprozesse Transformationsprozesse sind. Das ist Momente sind viele tausend kleine Momente, tausende Momente, wo unser Charakter tiefgehend verändert wird. Und in der Regel sind diese Veränderungsprozesse Prozesse, die lange sind, länger als wir denken, unerwartet und lange Zeit brauchen. Aber das ist gut. Und Jesus sagt nämlich über sich selbst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, wird Frucht bringen. Das Bild, ich liebe es, ist genial. Warum? Weil Jesus ist der Weinstock. Ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer an mir bleibt, wird Frucht bringen. Wenn ein Weinberg, bei uns in der Gegend gibt es viele Weinberge, ist so, dass der Gärtner oder derjenige, der den Weinberg gehört, der gießt den Weinberg, der schneidet die Reben ab, der düngt den Weinberg. Und da Frucht bringt die Rebe hervor, aber aus dem Weinstock heraus. Das heißt, wir stellen uns zur Verfügung, dass Jesus aus uns heraus Früchte bringt. Es sind nicht wir, der die Früchte bringt, sondern es ist der Weinstock, es ist die Rebe, der Früchte bringt. Wir sind wie der Gärtner, der den Weinstock, der die Rebe sich um die kümmert und dann wird Frucht bringen, wenn wir an Jesus Christus dranbleiben, wenn wir ihm nachfolgen, Schritt für Schritt mit ihm unterwegs sind, uns unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Ihr erinnert euch. Gott möchte, dass du wächst und dass du reifst, dass du Verantwortung übernimmst mit dem Heiligen Geist zusammen. Gott bleibt aber der Chef. Da habe ich mich gefragt, was sind eigentlich unsere Verantwortungsbereiche, in denen wir wachsen? Unsere Verantwortungsbereiche, ein Pastor in den USA, den ich sehr mag, nennt nennt drei Verantwortungsbereiche mit seiner Kirche, John Mark Comer heißt der. Er nennt die Lehre, er nennt die Praxis und nennt die Gemeinschaft. Die praktiziert er mit seiner Kirche ein und er nennt die, sind eben diese drei Verantwortungsbereiche, die wir Gott zur Verfügung stellen. Die wir Gott zur Verfügung stellen, um die Voraussetzung zu schaffen, damit der Heilige Geist tiefgreifende Veränderung in unserem Leben hervorbringen kann. Dadurch schaffen wir die Bedingungen, damit der Heilige Geist unser Leben so verwandelt, dass wir wieder zurück zu diesem Ebenbild kommen, der Gott von Anfang an für dich und mich, für uns gedacht hat. Das ist zwar eine schwerwiegende Arbeit, es ist nicht eine Arbeit, wie gesagt, die von heute auf morgen geht. Es ist ein langsamer Transformationsprozess von vielen kleinen, tausenden Momenten. Was ist die Lehre? Die Lehre ist zum Beispiel Bibel lesen, Bibelverse auswendig zu lernen oder die Bibel zu meditieren. Das ist was, was ich sehr gerne am Morgen mache. Ich möchte euch das mal zeigen. Und nehmen wir den Vers, den wir heute hatten, den Vers 17 aus dem 2. Korintherbrief, den lese ich morgen zum Beispiel so. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Durch seinen Geist wirkt der Herr nämlich wirkt der Herr durch seinen Geist. Das heißt, ich wiederhole und meditiere immer wieder langsam. Ich kaue das wie so ein Wiederkäuer immer wieder, damit das Wort Gottes zu meinem Wort wird, dass ich es irgendwann automatisch sogar auswendig lerne, sodass ich es immer wieder auswendig lerne. Das ist auch eine geniale Methode, um dass Bibelverse in meinem Leben präsent werden, dann, wenn ich irgendwie ins Wanken komme, dann, wenn es schwierige Momente gibt, dann fällt mir wieder ein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Die Praxis ist zum Beispiel Beten, Fasten, Stille, Einsamkeit zu praktizieren. Ein Gebet, das ich auch mitgebracht habe, ist ein Gebet, das ich auch sehr mag, ist das sogenannte Jesusgebet. Das ist ein Gebet aus der orthodoxen Tradition und das kann man immer wieder im Alltag tun. Dabei wird der Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel, ist unser Körper, und dabei wird der Körper verwendet, um mit Atemübung Jesus Raum zu geben in unserem Leben. Und es funktioniert so, dass wir langsam einatmen, Jesus Christus, und ausatmen, erbarme dich meiner. Oder man kann auch ausatmen, Sorgen, die einen belasten, damit die weg von seinem Körper kommen. Und das mit einer langsamen Atemübung verbinden. Lass uns das mal gemeinsam machen. Atme mal Jesus für dich gedanklich ein. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder wenn du Sorgen, Wünsche oder Bedürfnisse hast, kannst du die für dich auch gedanklich ausatmen. Und du merkst vielleicht schon, wie auch der Atem deinen Körper ruhig werden lässt. Und in stressigen Momenten in meinem Leben, wo ich denke, puh, Gott, in was hast du mich jetzt hier hineingestellt? Gib mir das Ruhe und gib Jesus den Raum in meinem Leben, in dem Platz, um die Situation, wo ich weiß, er hat sie im Griff. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist das, was sie hier tut. Sonntags in den Gottesdienst kommen, sich mit anderen Jesus-Nachfolgern auszutauschen, sich zu animieren, weiter in der Nachfolge zu wachsen, seinen Willen zu kreieren, gemeinsam seine Gaben einzubringen hier in der Gemeinde. Aber auch mit anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Zeit zu verbringen, damit sie auch Teil dieser Gemeinschaft werden, dass Gott sich ihnen offenbart und sie erkennen, dass sie diesen Befreier benötigen, durch den sie in Freiheit leben können. Das sind gute, reflektierte Entscheidungen für die Nachfolge, für Gott. Lässt uns in der Nachfolge wachsen. Nee, ich glaube, es ist viel anders. Gute Entscheidungen, reflektierte Entscheidungen mit Gott zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen, lassen uns in der Nachfolge wachsen. Wir brauchen diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, der uns im Glauben, in der Nachfolge wachsen lässt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir die Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde widerspiegeln. Es ist doch ein befreiender Gedanke, zu wissen, dass wir nicht alles aus eigener Kraft tun müssen, um verändert zu werden, sondern dass der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt, als ein innerer Motor. Er gibt uns die Kraft und die Motivation und die Ausdauer, den Weg, den Prozess der Nachfolge zu gehen, um uns in schwachen Momenten anzutreiben, in den Momenten, in denen wir uns unfähig fühlen. Da ist der Heilige Geist da, da wirkt er, da ist er mit dir. Da ist er mit dir in seiner Partnerschaft. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wenn du die Verantwortungsbereiche übernimmst. Amen. Ich habe dir eine Frage mitgebracht, die du Gott stellen kannst während deines nächsten Liedes, während wir das Mahl einnehmen. Frag mal ganz bewusst Gott, was sagst du zu mir heute?
Ja, ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Gott, der treu ist, leite dich auch in diesem Jahr. Er lege seinen Frieden auf dich, jeden Tag aufs Neue. Er erfülle dein Herz mit Freude. Er sende dir Engel zur Hilfe, wann immer du welche brauchst. Er halte alles Böse von dir fern. Er erquicke deine Seele. Er gebe dir Überfluss, damit auch du geben kannst. Er lege Barmherzigkeit und Milde in dich hinein. Er schenke dir Ruhe und halte Stress von dir fern. Er gewähre dir Vergebung durch Christus, der für uns starb. Er erhalte dich gesund. Er beglücke dich mit Liebe von deinen Nächsten. Er gebe dir Kraft für alles, was ansteht. Er erhöre deine Gebete. Er durchdringe dich überfließend mit seinem Heiligen Geist. Er lasse dich alle Zeit seine Gegenwart spüren. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag.